Da ist unser Schnack doch tatsächlich von den Ereignissen dieses seltsamen Jahres eingeholt worden. Unser heutiger Gast, Tina Heine, organisiert das Festival Jazz and the City, das ab Mitte Oktober hätte stattfinden sollen. Hätte. Denn nun machen die verschärften Corona-Auflagen das Festival in der Salzburger Altstadt unmöglich. Es ist verschoben, mit Glück, auf das Frühjahr 2021. Stattdessen soll es nun eine Denkfabrik geben, mit so vielen Künstlerinnen, wie es die Auflagen erlauben. Die Nachricht erreichte uns erst lange nach der Aufzeichnung. Wir hatten uns am 9. September mit Tina getroffen. Wir möchten das Gespräch mit der Produzentin trotzdem mit euch teilen. Schließlich ging es neben dem Festival organisieren um deutsch-österreichische Mentalitätsunterschiede, um das Thema Gendern in der Sprache und um Tina Heines Talent als Saxophonistin. Viel Spaß.
Es geht eigentlich immer um die Menschen. Jede Arbeit, die ich mache, glaube ich, geht es um den Menschen und um das Gespräch. Und das kann man auf vielerlei Art und Weise führen, indem man Kunst produziert oder zeigt oder indem man ein Getränk auf den Tisch stellt.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sind heute nicht, wie gewohnt, in Steffis illustra schöner Wohnung in der Hamburger Neustadt. Wir finden uns in der Nähe vom Schlump. Im Hedley sind wir zu Gast bei Tina Heine. Hallo Tina.
Hallo. Moin. Oder was muss man sagen?
Geht beides.
Servus. Du bist ja Servus. In Hamburg und in Salzburg zu Hause.
Ich soll gar nicht versuchen, mit Dialekt zu sprechen. Das ist mir von Anfang an verboten worden. Ich soll schön das Preußische beibehalten.
Tina Heine ist die Gründerin des Elb Jazz Festivals und Intendantin des Festivals Jazz in the City in Salzburg. And the City. Ich sag manchmal in the City.
Das findet in der Stadt ja statt. Insofern ist es vielleicht gar nicht schlimm, wenn man das aus Versehen sagt.
Und bevor wir auf unseren Gast eingehen, ihn ausführlich vorstellen, sie ausführlich vorstellen, da haben wir schon das Thema Gendern. Wir haben, das müssen wir ganz zu Beginn sagen, ganz viel Feedback bekommen für unsere ersten beiden Folgen vom Jazz Move Schnack.
Danke dafür.
Vielen Dank. Freut uns, dass ihr uns hört, freut uns, dass ihr kommentiert. Macht das gerne weiter auf Instagram, auf Facebook und so weiter und so fort. Und ein Feedback war tatsächlich, dass wir nicht gendern. Wir bemühen uns ja auf dem Blog, auf jazz-moves.de. Und eine Bekannte von mir, eine Freundin, sagte mir, ihr gendert nicht, ihr sagt nicht Künstlerinnen. Und da haben wir schon das erste Problem. Es klingt nicht gut, KünstlerInnen. Man kann versuchen, diese Pause nach dem Künstler kurz zu halten, KünstlerInnen. Aber es klingt alles nicht elegant. Und natürlich, ich sehe ein, es geht in der Sprache nicht immer um Eleganz, sondern es geht auch um Awareness. Es geht darum, um Dinge zu verändern. Und jetzt frage ich mich, wie ihr das seht. Vielleicht fangen wir an mit unserem Gast, Tina Heine. Wie siehst du das?
Ich muss sagen, ich habe mich damit wahnsinnig schwer getan. Ich bin aber durch meine Mitarbeiterinnen, die eigentlich vehement auch das verfechten, dass wir eben alle meine Texte, alles durchgendern, was ich vorher überhaupt nicht gemacht habe, das auch noch in der Sprache zu benutzen, also sozusagen mit Abstand zu reden, fällt mir wahnsinnig schwer. Also vielleicht, weil ich wirklich so ein Sprachfreund bin und habe mir einfach angewöhnt, wann immer ich daran denke, einfach Künstlerinnen zu sagen. Wir haben so viele Jahre Künstler gesagt und können jetzt auch ein paar Jahre Künstlerinnen sagen. Und so, diskriminiere ich jetzt mal kurz die Männer eine Weile lang.
Absolut.
Also mir fällt das alles andere, das widerspricht meinem Sprachfluss, meinem Tempo, meiner, weiß ich nicht. Und dennoch möchte ich irgendwie auch irgendwie da nicht so stur sein. Und mir tut es nach wie vor auch noch weh, wenn ich Sternchen und sowas in irgendwelchen Texten sehe. Ich mag es wirklich nicht, aber ich finde, es ist angemessen und insofern mache ich das auch mit.
Ich finde das auch okay. Jahrhundertelang, jahrzehntelang wurden die Frauen mitgemeint, irgendwie implizit. Jetzt können doch mal die Männer mitgemeint sein. Ich finde das total in Ordnung. Stefanie Lottermoser hat eine Meinung dazu, aber ist noch nicht sicher.
Als du mir diesen Kritikpunkt mitgeteilt hast, habe ich auch erstmal kurz überlegt. Ich merke aber auch, dass ich sowohl bei Texten ein bisschen stolpere, wenn ich diese Sternchen sehe, als auch, dass wenn ich mir Podcasts und Radiosendungen anhöre, ich auch ein bisschen stolpere, weil das natürlich ein bisschen sperrig klingt.
Ja, leider.
Aber ich finde auch, wie Tina schon gesagt hat, dieser Sprachgebrauch ist so eingebettet in unseren Alltag. Und ich meine, was ist denn bezeichnender als Sprache? Und wenn man Sachen benennt, ich finde auch die Lösung, dass man einfach jetzt mal nur die weibliche Bezeichnung nimmt, ist für mich genauso okay, als dass man sich halt wirklich sonst dazu zwingt, zu gendern. Insofern werde ich mir Mühe geben, dass
Es ist wie immer eine Frage der Gewohnheit, ja, natürlich. Ich, wir können versuchen, Künstlerinnen zu sagen. Ich glaube, die Kritik war auch, dass du, glaube ich, auch mal gesagt hast in der ersten Folge, wir Künstler. Da war die Freundin von mir empört.
Und ja, das bin ich aber tatsächlich auch schon gefragt worden. Ja. Neulich gerade von einer freien Mitarbeiterin, mit der ich in Salzburg das Zwischenräume-Festival gemacht habe, und sagte, ich muss dich einfach mal fragen, so aus Interesse, warum redest du von dir selber in der männlichen Form? Ja. Da habe ich gesagt, das mache ich eigentlich gar nicht. Sie, doch, man hat sie irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, ein, zwei Beispiele gesagt, was ich gerade gesagt habe, wo mir das aufgefallen ist, dass ich selber, also, dass ich da nicht drüber nachdenke.
Das ist bei mir vermutlich genauso.
Und dann nichts vielleicht, ich erkläre das für mich immer so ein bisschen auch damit, dass ich davon selber nie betroffen war. Ich habe einfach immer mein eigenes Ding gemacht. Ich war nie davon abhängig, dass ich mich an irgendeinem Mann vorbeibuxieren musste. Ich war immer selbstständig, immer eigene Unternehmerin. Also ich habe aber ich meine sozusagen, dass ich selber ein Gefühl gehabt hätte von, also man hat sich ein anderes Bewusstsein, wenn man auch häufiger in Jobsituationen oder im Privaten in Situationen kommt, wo man irgendwie sich auch da nicht so gesehen wird oder einem das und man auch überhaupt grundsätzlicher politischer, skeptischer, kritischer durch den Weg läuft. Und ich bin einfach ich bin einfach anders gestartet, sozusagen anders ins Leben reingeplumpst. Ja? Und dementsprechend war das vielleicht einfach nicht so da. Aber durch dieses immer mehr Aufmerksamkeit dafür zu generieren, durch drüber sprechen, schreiben, diskutieren, ist es auch bei mir angekommen und absolut berechtigt auch bei mir angekommen.
Es sind natürlich Nuancen, die wir gar nicht so auf dem Zettel haben. Zum Beispiel, es gibt doch diese Experimente bzw. diese Umfragen, wenn eine Pressemeldung sagt, zwei Polizisten hielten auf der Straße jemanden an. Dann haben die Leute im Kopf, zwei Polizisten denken an Mann. Das ist einfach, so ist der Mensch gepolt. Und wenn man jetzt immer sagt, zwei Polizistinnen denken natürlich immer an Frauen. Aber vielleicht versuchen wir das mal.
Reden wir jetzt über Polizistinnen.
Reden wir jetzt über Polizistinnen.
Ich werde mir das zu Herzen nehmen, weil es stimmt natürlich. Also auch in dem Moment, als ich das damals gesagt habe, wollte ich natürlich die Frauen nicht ausschließen. Aber klar, es ist wahrscheinlich auch noch in meinem alltäglichen Sprachgebrauch noch so, dass ich auch die männliche Form benutze, aber ich werde mir das zu Herzen nehmen. Gerne.
Tina, wir wollen nicht die ganze Zeit über Gender reden.
Über was immer wir reden wollen, wir sind dabei.
Stell dich gleich vorab die provokante Frage, wo lebt sich's besser, in Salzburg oder in Hamburg?
Es lebt sich am besten, wenn man überall regelmäßig mal rauskommt. Nur in Hamburg würde ich, glaube ich, eine Krise kriegen. Und nur in Salzburg auch. Also so diese Mischung ist natürlich genial. Es gibt, glaube ich, Jahreszeiten, die ich in bestimmten Städten mehr bevorzuge, würde ich
sagen.
Das
glaube ich.
Ja.
Das glaube ich sehr gerne.
Aber die behalte ich geheim.
Sehr gut. Tina Heine in 30 Sekunden. Felix, bitte.
Tina Heine, Jahrgang 1973, eröffnete im Alter von gerade einmal 23 Jahren eine eigene Bar. Das Hadleys am Schlump in Hamburg. Von da an organisierte sie im Hadleys Jazzkonzerte und rief im Jahr 2010 ein eigenes Festival ins Leben, das Elbjazz. Die Mutter zweier erwachsener Töchter ist auch als Dozentin tätig. Aktuell unterrichtet sie Festivalmanagement an der Hochschule für Musik und Theater hier in Hamburg. Seit 2016 ist Tina Heine außerdem Intendantin des Festivals Jazz in the City in Salzburg.
Alles richtig, Tina?
Es fehlt noch ein zweites Festival.
Ich finde, da fehlen noch so viele andere Sachen. Ich habe ja
wir haben 30 Sekunden.
Ja gut. Ich habe ja bemerkt, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch heute und recherchiert habe über dich, war ich total inspiriert und beeindruckt, wie viel du machst und habe mich auch gefragt, wann du das alles machst und dann noch zwei Kinder hast. Ich habe aber auch schon gelesen, dass du gesagt hast, das inspiriert dich auch und gibt dir Kraft, die Sachen zu machen. Und also ich finde es sehr, sehr beeindruckend in vielerlei Hinsicht, was du machst und diese ganzen Festivals, wo du schon mit dabei warst, hier das Hadleys, in dem wir gerade auch sitzen, die ganze Geschichte dahinter und deswegen, vielleicht müssen wir die 30 Sekunden erweitern für solche Gäste.
Du meinst, ich soll noch irgendwas anfügen vielleicht?
Du hast eben ein Gesicht gemacht, leider können wir das Podcast nicht übertragen. Es ist fast als
was, das Kinder soll alles gewesen sein? Nein, es ist alles gut, es macht es ja auch nicht besser. Wenn man das alles vorliest, dann steht nachher hinten, also wer das alles macht, der kriegt wahrscheinlich auch die Hälfte davon nicht auf die Reihe und das stimmt wahrscheinlich auch ein bisschen. Na, ich mache noch ein neues Festival, das mir vielleicht wichtig ist zu sagen, das ist weil es einfach auch wirklich was Neues ist. Es ist ein Festival für zeitgenössische Kunst. Das heißt Supergau und wird 2021 und 2023 im Land Salzburg stattfinden. Also ein Festival, was aus der Stadt raus aufs Land geht und Kunst im Außenraum machen wird. Und zwar Kunst oder Kunstproduktion über alle Genres hinweg. Musik, Tanz, Skulptur, Video etc. zusammen mit einem Architekten, mit Theo Deutinger mache ich das. Und das ist so eine spannende neue Aufgabe, die musste ich jetzt am Rande erwähnen. Ja, nicht um noch irgendwie ratatatatat noch was dazu zu tun, aber mir ist es, glaube ich, total wichtig, dass das mehr als das Jazz-Thema mich treibt.
Klar, das Jazz ist natürlich unser Schwerpunkt hier heute, deswegen heißen wir Jazz Moves Schnack. Es gibt wahnsinnig viel.
Hast du mir fast gedacht.
Komisch. Wahnsinnig viel Beschreibung, auch deine eigene Biografie erwähnt, Freigeist, Kuratorin, Dozentin. Was mir noch einfiel, was ich gelesen hatte, Fotografin. Machst du das noch?
Nein, ich habe tatsächlich meine Kamera lange liegen lassen. Ich habe viele Jahre als Fotografin nebenher gearbeitet, als es nur das Headless und noch nicht das Ape-Jazz gab. Habe ja als Freie für ein paar für Kunsthalle etc. so ein paar Häuser gearbeitet. Habe Menschen porträtiert und am Ende gehörte das für mich eigentlich so ein bisschen zu dem, was ich auch mit der Bar mache. Also es geht eigentlich immer um die Menschen. Also jede Arbeit, die ich mache, glaube ich, geht es um den Menschen und um das Gespräch. Und das kann man auf vielerlei Art und Weise führen, indem man Kunst produziert oder zeigt oder indem man ein Getränk auf den Tisch stellt oder mit der Kamera. Und ich mag diesen Moment mit der Kamera total gerne. Ich habe tatsächlich versucht, bei Ape Jazz auch noch das weiterzumachen, hatte sogar ein Sponsoring von Leica. Die haben mich mit einer unheimlich schönen Leica ausgestattet und ich konnte damit das Thema Backstage dokumentieren. Ich hatte, glaube ich, nicht eine Sekunde, um einfach mal die Kamera rauszuholen. Ich habe die mal umgehängt gehabt und habe nach dem Festival gemerkt, ist leider keiner drauf. Nein, es ist wirklich liegen geblieben. Ich habe mir jetzt mal wieder eine Kamera gekauft und fange wieder an. Ich komme so langsam in das Alter, wo man zur Ruhe kommen muss.
Nicht vergessen darf man auch eine Sache, die euch beide vereint. Ja. Ihr habt beide das Saxophon gelernt. Steffi hat es ein bisschen länger gelernt.
Du, ich brauchte nur 6 Wochen, aber ich fertig und dann.
Das ist beneidenswert. Du spielst du noch Saxophon?
Nein, gar nicht. Ich habe wirklich damals angefangen in der Schulbigband. Ich hatte eigentlich Kirchenorgel gespielt. Habe also mit 12 oder 13 meinen Orgel-D-Schein gemacht und bin immer an den Wochenenden durch die Gottesdienste, aber das war sehr einsam.
Ja.
Und da oben so an der Orgel saß. Und dann hat mein Vater, der großer Jazz-Fan, ist mich in Celle damals, wo ich aufgewachsen bin, immer zu Jazzkonzerten mitgeschleppt. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich eigentlich auch. Und habe dann, wie jeder irgendwie bei uns in unserer Stadt, hatte wirklich jedes Gymnasium eine Big Band. Die hatten auch immer so Battles und sowas. Und da habe ich dann in der Big Band angefangen. 3-4 Jahre sind Sopran und Tenor gespielt. Sehr aber schön. Ich war echt nicht gut. Und Solo mochte ich gar nicht machen. Und ich konnte es wahnsinnig schnell spielen, aber um es schön zu spielen, muss man ja Ewigkeiten Ansatzübungen und sowas machen und so. Da hatte ich keine Lust. Ich bin sehr ungeduldig und bin deswegen, ich bin auch keine gute Organistin geworden. Ich konnte es irgendwie aber immer alles so runtergenudelt.
Aber das ist eine interessante Metapher auch. Du konntest wahnsinnig schnell spielen.
Ja.
Also, vielleicht sagt das was aus über deine Arbeitsweise oder deine Herangehensweise an Dinge. Du willst, dass es schnell geht.
Ja, obwohl ich es mittlerweile auch schon die Qualität von, dass manche Dinge auch in ihrer Entwicklung so Zeit brauchen, durchaus zu schätzen weiß. Ich mag auch durchaus, wenn ich Zeit für Dinge habe, mag ich jetzt vielleicht mehr, aber ich weiß so von meinem Wesen her, dass ich glaube, ich bin ein echter Schnelldenker und ein Schnellumsetzer. Und ich merke manchmal im Gespräch auch, dass ich manchmal nicht schaffe, wenn ich so im Team Sachen bespreche, alle immer so mitzunehmen. Es rattert dann so raus und dann denke ich, ich habe schon alles gesagt. Ich habe es euch doch schon erzählt und die anderen sagen dann, ja, aber du hast doch eine Idee als erwähnt. Wir haben gar nicht gewusst, dass du meintest, dass das jetzt wirklich so wird. Doch, habe ich das nicht gesagt. Also so, das passiert mir immer recht schnell und ja, meistens tue ich tatsächlich Dinge auch recht schnell und manchmal denke ich auch erst danach drüber nach. Und das ist manchmal super und manchmal überhaupt nicht super.
Aber was du gerade gesagt hast, dass es dir immer darum ging und darum geht, mit Menschen zu arbeiten, finde ich, spiegelt sich auch total darin wider, wie du die Festivals zum Teil konzipierst. Dass es nicht nur darum geht, dass man so eine Frontalsituation hat, wo Menschen vom Publikum aus Musik oder Kunst auf einer Bühne oder in einer Schaufenstersituation wahrnehmen, sondern dass sie vielmehr ein Teil davon werden und irgendwie interagieren können. Und das finde ich sehr schön und ich finde das eine tolle Chance für Jazz und für Kunstformen einfach anders und neu erlebt und gedacht zu werden. Also auch gerade jetzt zu der Zeit, in der wir gerade sind natürlich, weil wir einfach da gerade viel umdenken müssen. War es so, dass du früher in Konzertsituationen das Gefühl hattest, dass das irgendwie noch nicht alles sein kann, dass man einfach so Publikum und Musiker voreinander hat?
Also was ich jetzt, wenn ich jetzt was sage, ich glaube, wenn das im Word, dann denken die eigentlich, ich spinne, aber eigentlich geht es mir ganz selten so, dass ich gerne 60 Minuten in einem Konzert sitze. Ich bin irgendwie ein viel zu nervös, also jetzt ist natürlich, es hat sich noch verschlimmert, muss ich sagen, dadurch, dass ich Festivals mache, jetzt so lange Zeit und so viele Konzerte gesehen habe und auch immer wieder Konzerte sehe, Und das ist vielleicht so was Professionelles, irgendwas, was ganz doof ist, aber du sitzt dann da und dann hast du so das Gefühl nach einer Zeit, okay, das habe ich, okay, verstanden, dabei stimmt es ja nicht, weil es passiert ja noch ganz viel. Das heißt dann gar nicht mangelndes Interesse, aber ja, mir geht man bei dieses 16 Minuten auf einem Stuhl sitzen, da, das ist für mich wirklich
die
anstrengend.
Die junge Generation sagt FOMO.
FOMO?
Weißt du, was das heißt? Fear of missing out. Man hat das Gefühl, woanders passiert was viel Aufregendes, was man
ja, nee, darum geht es mir sogar gar nicht so. Mir geht es vielleicht gar nicht so im Sinne von, ich muss weiter. Aber es ist, ja, es gibt einfach bei mir diese Unruhe. Das habe ich nicht nur bei Musik, das habe ich auch bei Theaterstücken oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob das mangelnde Konzentrationsfähigkeit ist, weil ich würde mir die eigentlich schon zusprechen, dass ich die habe. Ich glaube eher nicht, dass es daher kommt, dass ich gedacht habe, boah, ich kann selber nicht so lange sitzen und ich muss das irgendwie anders machen. Ja. Sondern es ist auch ein bisschen so, wenn ich Dinge oft erlebt habe, dass ich dann irgendwie auch denke, und was geht noch? Was geht darüber hinaus? Was geht mehr? Warum macht man das eigentlich immer so? Also mir geht das auch im eigenen Laden so. Warum müssen die Dinge immer so nach den Logiken in der Gastronomie so sein, wie sie immer gemacht werden? Kann man die nicht komplett anders denken? Ja. Können Sie nicht die Getränke, die Gäste am Tresen, die Getränke selber machen? Wäre das vielleicht auch mal eine Möglichkeit? Sehr oder darfst du dann wieder wegen Hygieneschutzgesetz nicht oder so? Ja, aber eigentlich wäre es doch vielleicht viel lässiger und so geselliger. Man könnte zum Barkeeper und sagen, hey, kann ich mir das kurz selber machen? Oder so, ist das okay? Ich mag die Mischung gerne so und so.
Ja.
Und diese finde ich nach wie vor nicht blöd, aber so genau von dieser Idee kommt es eigentlich auch, wenn du so ein bisschen mehr Sicherheit im Umgang mit so einem Festival gewinnst. Das habe ich natürlich nicht im ersten Jahr beim Ape Jazz gehabt und im zweiten auch noch nicht. Aber schon im zweiten Jahr, glaube ich, habe ich viel stärker gespürt, wie stark man Raum und Musik zusammen orchestrieren, denken kann, wie man die Räume auch von hinten aufzäunen kann. Und da ich eben diese Neugierde an Menschen habe, habe ich einfach auch wahnsinnig viele Gespräche mit den Musikern drumherum. Es interessiert mich eigentlich viel mehr das Gespräch meistens hinterher oder vorher oder über Musik reden und was treibt ihr sonst so und was treibt euch. Dass ich einfach das Gefühl habe, dass da so viel Potenzial ist, wenn man eigentlich auch gemeinsam mit Musikern überlegt, was geht denn noch. Ja. Also ich finde diese Idee dieser, ich mag vielleicht auch den Begriff der Intendantin gar nicht so gerne, auch wenn er gerne in Österreich jetzt sogar schneller verwendet wird als hier, aber so dieses Kuratorische, da steht ja mehr so dieses, kommt ja eigentlich so von Heilen und auch so sich kümmern, ne, um die Dinge. Und ich möchte tatsächlich eher so ein Kümmerer sein. Also ich sehe mich auch bei meinem Festival eher wie so eine Dienstleisterin, die sagt, Kümmererin, eine Dienstleisterin, die eher sagt, was brauchst du, ein Schlagzeug, wie ist eine Backlinerin, dann bringe ich dir es dahin. Also ihr möchtet den Raum gern so, wollt mal alles dunkel machen, können wir mal versuchen, wollen wir mal, und das so gemeinsam so zu denken und zu spinnen, so etwas, was mich, glaube ich, weil ich selber mich vielleicht auch als sehr kreativen, schöpferischen Menschen verstehe, dass ich dadurch auch nicht ganz uneigennützig gern Teil des künstlerischen Prozesses werde, weil ich es so spannend finde, weil es mich so fasziniert. Und so versuche ich die Festivals, die ich mache, jetzt eigentlich immer mehr eigentlich dahin zu entwickeln, dass man von diesen klassischen Formen 10 Bühnen, 3 Spielzeiten und da geht man dann hin, da gibt es Konzert, geht man wieder nach Hause, immer mehr eigentlich davon wegzuentwickeln. Ja.
Das Amblatt hat ein bisschen despektierlich oder ein bisschen, würde man wahrscheinlich heute auch nicht mehr so machen, ich glaube, es war eine Zwischenüberschrift oder so oder vielleicht war es gar kein Titel, vom Au-pair-Mädchen zur Festivalchefin. Das habe ich aber auch schon ein paar Jahre her.
Das weiß ich gar nicht, was ist das für ein Artikel gewesen?
Der ist schon, der ist echt alt, 2011 oder so, am Anfang als Ape-Jazz-Intendantin.
Okay. Ja, vom Au-pair-Mädchen. Das war meine Zeit in Boston, ja. Aber so diese Zwischenstation haben wir, glaube ich, viele gehabt. Also ich weiß noch nicht, wie man darauf kommt.
Ja.
Als ob ein Au-pair-Mädchen so ein Beruf gewesen wäre, den man gewählt hätte, um das eigentlich zu sein.
Exactly.
Ja, da hat jemand vielleicht nicht so drüber nachgedacht.
Eben, aber wenn es 9 Jahre her ist, genau.
Das klang vielleicht nach der größtmöglichen Entwicklung, die sich die Person vorstellen konnte.
Genau. Ja. Ich kenne es, man möchte manchmal Dinge als Journalist zuspitzen, auch wenn sie wirklich
so einen ganz weiten Bogen schlagen.
Ja. Aber du hast da in Boston dich auch viel am berühmten Berklee College of Music rumgetrieben, da?
Das stimmt. Das war sehr lustig. Also ich war als Au-pair-Mädchen in Boston ein Jahr. Ich bin nachher nochmal für ein halbes Jahr hingegangen, weil es so wunderbar war und die Jungs gesagt haben, die oder keine andere mehr. Und die Mutter mich angerufen hat, Tina, du musst wieder kommen. Die Jungs verweigern sich irgendein anderes Au-pair-Mädchen. Wir waren so ganz dicke.
Ah.
Und ich habe mich viel am Berklee rumgetrieben, weil da auch viele Konzerte einfach waren, weil auch es gab auch einen Jazzclub, die Straße ein Stückchen weiter runter, in der ich viel war und bin dort unterschiedlichen Künstlern und Künstlerinnen unterwegs gewesen. Unter anderem war der Saxophonlehrer, das habe ich nämlich dann den Alejandro, das war der Ältere, dem habe ich überredet, dass auch ein Instrument spielen sollte. Und er hat dann Saxophon angefangen und sein Saxophonlehrer war Rudrich Mahantapa.
Ach, Wahnsinn.
So lustig, der war Student am Berkeley und wirklich Jahre später... Jahre später, also ich hatte dann natürlich auch keinen Kontakt mehr zu Rudrich, weil wir waren dann öfter unterwegs gewesen in Boston, startete ich mit der Idee mit diesem Ape Jazz Festival und war, glaube ich, auch der Jazz Baltica und sah im Programmbuch Rudrich Mahantapa und dachte, so einen Namen gibt es kein zweites Mal, das muss der sein. Ja. Und hatte ihn dann angeschrieben oder kontaktiert, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann, ich glaube doch über irgendwie Webseite oder so gefunden, habe gesagt, bist du der Rudy, der Saxophonlehrer von Alejandro? Und dann haben wir uns da getroffen, es war herrlich, und er hat gesagt, hey, wenn du wirklich mal ein Festival machst, dann komme ich. Und dann hat er auch beim ersten Ape Jazz Festival, weiß ich noch, auf der Spitzenbühne bei Blom und Voss gespielt im strömenden Regen.
Das war, ja. Also ich wollte gerade sagen, im strömenden Regen. Ich war nämlich mal da, als die Sonne direkt hinter der Bühne unterging.
Nee, das
da war
hatte...
die schönste Bühne, auf der ich vielleicht
war. Ja, es war die absolut schönste Bühne. Das war, die konnten wir nicht immer bekommen, weil manchmal lagen da Schiffe gerade im Dock oder davor direkt daneben und waren in Bearbeitung und dann waren die Flächen gesperrt. Aber das war die schönste Bühne.
Ja. Darmstadt. Das bringt mich zu einer Frage, die ich auch geschrieben habe. Es ist ja was völlig anderes, ein Festival, meinetwegen Jazzfestival, weiß ich nicht, Hurricane-Festival auf der grünen Wiese, ein paar Bühnen hinzustellen, auch Arbeit, gar keine Frage. Aber so viele Locations, gerade in Salzburg sind es ja viel mehr beim Jazz in the City als noch beim Ape Jazz Festival, ist ja auch irgendwie organisatorisch ein Albtraum. Überall hier eine winzige Location, da eine große Halle, da die Akustik, da das. Da beim Ape Jazz musst du noch irgendwelche Kabel wegräumen oder kannst möglicherweise gar nicht kurzfristig.
Bei Kassenmieten in den ersten Jahren durch den Freihafen jedes Instrument verzollen. Ja, ja, solche Sachen hatten wir auch.
Wirklich? Da gab es noch den Freihafen, ja.
Ja, da gab es die ersten zwei Jahre hatten noch den Freihafen. Und irgendwann steckte mal ein Bass im Kontrabass im Zoll, der kam nicht wieder raus, weil er nicht eingecheckt wurde. Und also das war intensiv, also Ape Jazz war natürlich intensiv durch diese Produktionen in absoluten Off-Orten, also wurde wirklich mit Sicherheitskonzepten und keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Stolperfallen auf dem großen Blum- und Voss-Gelände mit irgendwie Teer ausgießen, damit die Leute nicht stolpern, weil es eben alles ruckelig und werft und Arbeitsfläche ist und natürlich eigentlich kein Festivalgelände ist.
Und wenn du sowas gewohnt bist, solche Beschränkungen, dann ist ja jetzt Corona wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm.
Ich muss auch echt sagen, also dass dieses viele Bühnen produzieren und viele Orte und diese ganze Logistik, die ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, aber die beteiligten Firmen,
ja, natürlich.
Die kriegen teilweise einen Vogel. Und als ich das erste Mal Salzburg gemacht habe und da wirklich, ja, dann auch noch manche so bis so last minute, dass ich ja dann auch ein bisschen gerne offen, wer dann wirklich spielt und so. Da ist die Backline-Firma und auch die Sound-Firma, die da das erste Mal mit zusammengearbeitet haben, die saßen nachts später mal völlig erledigt in der Ecke und dachten wahrscheinlich, die Alte, die kann mal schön zurück nach Hamburg. Die waren wirklich ganz durch und mittlerweile sind wir ein super eingespieltes Team. Ich habe mich auch 100-mal entschuldigt und wir sind jetzt ganz gut eingegroovt so und die wissen jetzt, auf was sie sich einlassen. Und der Backliner packt einfach zwei LKWs voll mit lauter Krams, weil irgendwas werde ich sicher brauchen. Und dann improvisieren wir so ein bisschen zusammen. Also das geht mittlerweile ganz gut. Aber diese Sachen, die sind alle so positiv, ja? Also das ist positive Action, positiver Stress. Du hast einen neuen Raum entdeckt und eigentlich steht das ganze Konzept und dann kommt Tina um die Ecke und sagt, oh, wisst ihr was, das ist so ein Leerstand, der wäre so genial, können wir nicht noch? Und eigentlich hat keiner Bock und nachher haben wir es irgendwie hingekriegt und dann sind alle happy, weil das so cool war. Das ist super positiver Stress und das kriegt man irgendwie auch hin und da geht auch irgendwie was schief und der Schlagzeuger kommt und leider steht ein Klavier, weil ich das irgendwie in der Liste vertauscht habe, aber es machen irgendwie alle mit, die Vibes sind eigentlich grundsätzlich irgendwie immer super, weil es so ein großes Miteinander ist. Die Corona-Geschichten, muss ich sagen, die stecke ich nicht so locker weg. Also bis ich schlechte Laune habe, ich weiß gar nicht, was alles passieren muss. Ich habe eigentlich immer gute Laune, ich bin immer zuversichtlich. Ich lasse mich auch ganz schwer überzeugen, dass irgendein Mensch gegenüber vielleicht doch ein schlechter Mensch ist. Also so, mich wirft eigentlich nichts um und war auch in dieser ersten Corona-Zeit eigentlich so ganz, ganz stark. So, ja, und habe irgendwie so gedacht, hey, das ist auch eine Möglichkeit, das ist eine Zäsur, wir müssen jetzt noch radikaler neu denken. Das finde ich eigentlich erstmal super. So, radikal neu denken, nichts geht mehr, wie es war, ist für mich eine Situation, die ich liebe. Und und dann macht man so sich lauter Gedanken, was man mit einer Stadt macht, in der eigentlich alles stillgelegt ist. Dann hast du lauter Ideen und Bilder, was du damit machst und 4 Wochen später darfst du auf einmal doch wieder irgendwas machen. Ja. Dann sind die Ideen auf einmal wieder obsolet. Dann fängst du an, darüber nachzudenken, was du mit diesen eingeschränkten Möglichkeiten machst, entwickelst dafür Gedanken. Und dann sind sie 3 Wochen später doch nicht mehr ganz so eingeschränkt, aber 4 Wochen später werden aus irgendwelchen Empfehlungen auf einmal Vorschriften und aus irgendwelchen Vorschriften wieder nur Empfehlungen. Ja. Und Und das finde ich derzeit unheimlich mühselig.
Auf jeden Fall, man hat keine Fixpunkte mehr, an denen
man sich orientieren kann. Man hat wenig Fixpunkte, das ist für alle natürlich eine große Zeit der Unsicherheit. Selbst damit könnte ich leben, was mich aber wirklich wild macht und fuchsig macht, ist, dass wir so ungleiche Maßnahmen haben für die Kultur, die in keinem Verhältnis stehen zu den Maßnahmen, die wir zum Beispiel in der Gastwirtschaft oder im Handel oder so gelten. Oder im Flugzeug, ich sitze im vollgepackten Flieger, dicht an dicht sitzen wir da, da muss keiner den mittleren Platz frei halten. Ja, also da können wir dicht an dicht sitzen, in der Gastronomie muss ich es aber machen. Ja. In Österreich war es jetzt zuletzt so, ich habe ja im Sommer dieses Zwischenräume-Festival produziert, das war eins überhaupt der ersten Festivals, was in Salzburg oder Österreich mit stattgefunden hat. Da haben wir fast 200 Veranstaltungen gemacht, die wir innerhalb von 4 Wochen Wahnsinn. Auf die Bühne gestellt haben. Und in Österreich waren die Maßnahmen noch schon so locker in der Gastronomie, dass man ohne Tracing, ja, ohne feste Sitzplatzzuweisung mit 10 Leuten am Tisch und alles sitzen konnte, essen, trinken, feiern. Aber sobald ich den Kulturraum betrete, also den Ort, an dem jemand Gitarre spielt oder eine Stimme erhebt, muss ich Kontaktdaten, Personaldaten abgeben, muss Mundschutz beim Betreten und Verlassen aufsetzen, werde zu meinem Sitzplatz geführt. Wenn ich aufstehe, wird der Sitzplatz desinfiziert, sogar Open Air. Und das ist so wenig nachvollziehbar gewesen. Ich habe es alles gemacht, ich habe es alles produziert, aber habe hinterher eigentlich gedacht, ihr könnt mich mal alle. Mittlerweile habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Also mein Freund macht ja das Jazzfestival in Saalfelden. Und er hat so einen kleinen Saalfelden-Weekender gemacht, jetzt vor 2-3 Wochenenden. War dann so am Ende ganz gut. Er hat nämlich zum Beispiel was gemacht, dass er bei ihm im Kunsthaus Nexus gesagt hat, ich mache keine Sitzplätze. Dafür ist allerdings dann die Auflage, dass man den Mund-Nasen-Schutz aufbehalten muss. Mhm. Aber wenn man so und auf Abstand achten soll, aber man kann sich im Raum frei bewegen. Und da ist das eine Art Club-Situation in dieser Blackbox. Und dann sind da so 100 Leute drin, manche sitzen auf dem Boden, manche stehen. Und dann hast du auf einmal so ein Gefühl von Lässigkeit, von ich kann mich frei bewegen, weil wir uns vielleicht an den Mundschutz ja sogar schon ein bisschen gewöhnt haben.
Der Mundschutz ist ja eigentlich das kleinste Übel. Man ist nervt, ja, aber nachher
hat sich nach ein paar Sekunden dran gewöhnt. Aber das ist ja auch eine Veränderung. Ich muss sagen, vor 2 Monaten war die Vorstellung, ein Konzert und Leute sitzen hier mit Mundschutz gegenüber, eine Horrorvorstellung. Ja. Jetzt haben wir uns aber tatsächlich, ja, der Mensch ist irgendwie Gewohnheitstier, jetzt geht's irgendwie doch. Und dann ist mir das lieber als Kurgartenbestuhlung und bitte nehmen Sie auf Platz 17 Platz und sitzen Sie schön gerade und ruckeln Sie nicht so rum. Ja, absolut. Ja, aber es ist erschöpfend. Es ist also kein Gedanke und es geht ja nicht nur uns jetzt bei den in der Kultur so, sondern in vielen anderen Bereichen. Keinen Gedanken kannst du eigentlich so frei denken. Überall musst du dieses Thema mitdenken.
Ich glaube, wir können den Menschen auch ganz schön viel schlechte Laune machen, weil wir jetzt nur von Virus in den Maßnahmen reden. Ich will ganz kurz, bevor wir wieder in die Gegenwart springen, wir springen ja eh hin und her, einmal zurück in deiner Vita. Du hast Mathe und Germanistik auf Lehramt studiert. Also auch so erwartet man jetzt nicht so richtig. Du hast es abgeschlossen, ne?
Also wir haben gestern gerade eine Dreisatzrechnung versucht, als es darum ging, wie rechne ich eine Nettogage aus einer Bruttogage raus. Nach ungefähr 17 Minuten habe ich es geschafft, als einzige von uns vier. Und das, weil ich Mathematik studiert habe. Als ich aus Amerika zurückkam, hatte ich eigentlich nicht so ganz genau gewusst, was ich machen will und habe gedacht, ich studiere Lehramt erstmal. Weiß eigentlich gar nicht, warum. Ach so, ja, weil ich in Boston in der Grundschule immer Nachmittagskurse so mitgegeben habe. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht und dachte, ja, warum nicht Lehramt? Und da Mathematik in den ersten 10 Jahren meiner Schulzeit mein bestes Fach war, so in der Oberstufe überhaupt nicht, aber ich habe gedacht, das lag nur daran, dass ich so selten in der Schule war, habe ich eigentlich gedacht, dass ich Mathe hochbegabt wäre und dass ich mich deswegen einschreiben könnte für Mathematik. Das habe ich auch gemacht und habe Mathematik und Deutsch genommen, weil ich Sprache so gern mag und habe echt überhaupt nicht wirklich viel verstanden. Aber ich finde, es klingt immer gut, wenn man sagt, ich habe Mathematik studiert, weil ich es 4 Semester geschafft habe, erwähne ich es auch. Also es ist einfach, diese Erwähnung ist einfach nur reiner Bluff oder möchte darauf hinweisen, dass ich eigentlich eine sehr intelligente Frau bin.
Ja, sehr richtig. Ich glaube, in meiner Vorstellung, auch in der ersten Folge, wird auch mein Psychologie-Nebenfachstudium erwähnt. Ne? Ja. Das klingt auch total super. Ich bin auch bei vielen Bewerbungsgesprächen, die jetzt glücklicherweise sehr lange zurückliegen, mehrfach darauf angesprochen, Sie haben Psychologie studiert, toll, super.
Habe ich. Und hast du eigentlich auch Germanistik studiert? Weil ich habe auch Germanistik studiert.
Amerikanistik. Und dieses Psychologiestudium war natürlich, ich will jetzt nichts zu viel in der Öffentlichkeit Despektierliches drüber sagen, aber ich sage nur so viel, ich habe sehr, sehr wenig gelernt. Ich habe es aber abgeschlossen. Ja.
Also ich muss auch sagen, nach wie vor, dass ich grundsätzlich Mathematik, also alles so mit Rechnen und logisch denken und Zusammenhänge schaffen und Sachen auch strukturieren und verbinden und sowas, das liebe ich schon. Also ich glaube, so diese, es ist wahrscheinlich auch, dass ich in meine, so eine Grundstruktur und so eine Grundlogik brauche in meinem Leben, sonst würde ich, glaube ich, ausfusseln. Ich mag auch nach wie vor so Excel total gern, so Budgets und so.
Wow, da
so,
bist so du bei der Minderheit.
Basteln und dann ausrechnen, was wäre, wenn ich hier reduziere, passiert das und das. Und man kann da so schön, da wahnsinnig viel mitgearbeitet beim ApeJazz auch, mit diesen ganzen Multilocations und mit diesen ganzen Dingen, die zusammenhängen, von Besucherströmen, wie die sich bewegen werden, also welche Kapazitäten brauchst du, welche Mitarbeiterstunden brauchst du, wenn du 15 Bühnen parallel aufbaust, ist es besser, irgendwie das alles an einem Tag zu machen oder an drei Tagen hintereinander. Und da kann man so bei Excel immer so schön mit was wäre, wenn arbeiten. Und das liebe ich eigentlich so ein bisschen. Das meine Produktionsleiterin in Salzburg, die Heike Posch, sagt dann immer so, wenn es dann so Richtung August geht, August, ja, fangen wir dann meist mit der Produktion an für den Oktober, August, September, sagt sie immer, so, und jetzt machen wir aus Excel-Tabellen ein Festival. Wir alles immer in Excel-Tabellen bekommen von mir.
Es ist wirklich ungewöhnlich. Ich glaube,
aber es ist so
viele,
wichtig,
die sagen
diese,
Excel. Ja, klar.
Also diese, man sagt ja immer, wir beschäftigen uns ja alle so viel mit Improvisation im Jazzbereich und natürlich auch totale Freiheit hat ja eine Struktur. So, das ist ja überall dabei. Es kommt natürlich darauf an, wie weit man das denkt und unter welchen Maßstäben oder ob das dann sich in Excel-Tabellen äußert oder man irgendwelche harmonischen Konzepte beim Spielen verfolgt. Aber an sich ist das ja was einfach da ist und wo man in irgendeiner Form sich ja damit beschäftigen
muss. Ich glaube, Christopher Dale sagt, wir hatten neulich länger das Thema Improvisation. Das Improvisation ist nicht rumdaddeln. Ne? Also wir haben gerade eine ganz spannende Woche gemacht. Wir haben für die Töpferstiftung auf Gut Singen eine Denkwoche zum Thema Improvisation gemacht. Und da war ich mit Christopher Dell und Almut Kühne und wir haben eingeladen und wir haben 20 Personen dort gehabt. Das waren viele so Leute aus dem Universitätsbereich, Bildungsbereich, aus der Kultur. Und haben eine Woche dort gemeinsam auf diesem Gutshof verbracht und wir haben die Abende gestaltet zum Thema Improvisation als gesellschaftliche Handlungsanweisung. Also weil Christopher Dell arbeitet ja über Improvisation und Stadtplanung, Städtebau, Architektur. Ja. Improvisation in der Bildung, in der Pädagogik, also welche Rolle kann Improvisation noch haben? Und die Fragestellung war eigentlich so, oder in meinem Introtext, den ich geschrieben habe zu der Woche, war, dass viele Menschen immer davon reden, sie mussten mal improvisieren. Das hat nicht geklappt und man musste improvisieren. Ja. Ja, also dieses Improvisieren ist immer so ein, man hat es dann irgendwie hingekriegt. Und der Ansatz dieser Woche und auch mein Wunsch von meiner ganzen Arbeit ist, deswegen ist für mich Jazz eben nicht nur Jazz, sondern dieses Improvisationsthema in allem treibt mich so, das auch den Menschen näher zu bringen. Ja. Dass nämlich Improvisation oder improvisieren zu können eine Kraft ist und dass das eine unheimlich tolle Form von Zusammenarbeit ist. Das
du
ist
hast
das für mich auch
gesagt,
ganz stark.
Das Wesen der Improvisation ist Zuversicht.
Ja, da habe ich heute Morgen gerade mit Klaus von Seckendorf.
Das finde ich so einen schönen Satz, da habe ich mich total, diskutiert. Das finde ich so eine schöne Aussage, weil man das in so viele Lebensbereiche auch einfach übertragen kann.
Ja, ich habe manchmal so versucht zu erklären, so was sind die. Was sind für mich die Merkmale von Improvisation? Ja. Ja, und wir können ja darüber sprechen, ob ihr mir zustimmen würdet, aber ich habe gesagt, das eine ist, also jetzt von der Jazzband ausgehend, aber übersetzt in alle sozusagen gesellschaftlichen oder Lebenslagen. Das eine ist Kompetenz. Also jeder der einzelnen Akteure bringt irgendwie Kompetenz mit. Der eine ist ein Bassist, der andere Saxophonist. Also jeder kann was richtig gut, aber er kann eben das und vielleicht nicht das andere. Neugierde. Ja. Vertrauen und Zuversicht. Ja, also man begeht da zusammen auf die Bühne, man bringt was mit, man kann was, man ist neugierig auf das, was die anderen machen, man vertraut denen total, man kann sich fallen lassen, indem man da nach vorne geht oder wenn man zusammen ist und alle gemeinsam sind zuversichtlich, dass was immer rauskommt, irgendwie wahrscheinlich gut wird oder auch selbst wenn es nicht gut wird, dass es total toll war, dass es gemeinsam probiert worden ist. So, und so das für mich so dieser Wesenskern war immer so dieser Gedanke, war dieses zuversichtliche, dieses auch gelassene Herangehen an Dinge. So. Und deswegen habe ich es immer gerade, das Wesen der Improvisation ist Zuversicht. Das haben wir eine Zeit lang bei uns im Büro einfach immer an der Wand stehen gehabt. Oder auch im Headless habe ich es. Manchmal schreibe ich so Sachen an die Tafel, die mir dann gerade einfallen.
Man weiß auch, dass es bei dir keine Floskel ist, wenn man einmal zu Gast war beim Jazz in the City. Ich durfte das letztes Jahr sehr viel Spaß da gehabt und habe sehr viel gestaunt auch. Und wir müssen jetzt gar nicht alles aufzählen, was ihr da macht, weil das wahnsinnig viel ist und man muss das eigentlich selbst erleben. Man kann es sich nicht richtig vorstellen. Eine Sache, die man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen kann, die ich wahnsinnig faszinierend fand, neben den Klangspaziergängen, sind die Blind Dates in vollkommener Dunkelheit. Also das ist ja wirklich Improvisation Deluxe und es ist wirklich so, man wird in diesen Raum geführt und es ist pitch dark, wie man auf Englisch sagt, nichts. Also mit irgendeiner Reflexion irgendwo vielleicht, es ist unglaublich dunkel. Und man konnte die Reflexion der Bühne ahnen, da muss irgendein Instrument stehen, aber keine Ahnung, was für Instrument. Und dann hat man irgendwie am ersten Ton, ah, okay, das ist ein Schlagzeug offensichtlich. Man wusste nicht, wer demjenigen gegenüber sitzt. Und die beiden, die da im Dunkeln saßen, wussten es auch nicht. Hatten vorher keine Ahnung,
mit wem sie spielen. Beide Musiker werden im absolut Dunkeln reingeführt. Man weiß also nicht, spiele ich mit einer Klarinette oder spiele ich mit einem Saxophon.
Und dann nach Viertelstunde wird langsam das Licht aufgedimmt. Und dann kann man ganz langsam, fängt man an wahrzunehmen, wer da sitzt. Und die beiden fangen es auch an zu nehmen. Und das Schönste daran war natürlich, die Gesichter der beiden zu sehen, wie sie sich anschauen und sich anlächeln und sich wahrnehmen. Und also, ja,
habt ihr die mal toll gefragt, ob die während dem Spielen schon rausgefunden haben, mit wem sie spielen?
Nee, die Frage habe ich nicht gestellt. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Habe ich nicht. Müsste ich mal fragen. Also es waren tatsächlich auch Leute, von denen ich wusste, dass sie noch nicht miteinander gespielt hatten.
Ach, das ist eine super Idee.
Und es war ganz schön. Warst du dabei als Edward Perrault und Oren Atkin?
Leider nicht.
Nee. War Edward Perrault am Schlagzeug und Oren Atkin mit einer Klarinette? Ja. Und Edward hatte das einfach eröffnet sozusagen, indem er nur mit seinem Besen immer durch die Luft so geweht hat. Ne? So.
Ja. Ja.
Nix, keine Antwort. Und wieder. Nix, du kannst immer so. Und dann irgendwann machte Oren einfach nur so atmete in die Klarinette so. Also, und das ist Wahnsinn. So wunderbar. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, und dann kriegte ich ein bisschen Panik, dass Oren anfing, im Raum herumzugehen. Und dachte ich, Mann, der sieht doch nichts. Nicht, dass er jetzt stolpert. Und so. Aber es hat irgendwie funktioniert. Er hat sich irgendwie noch durch den Raum so ganz vorsichtig tastend bewegt. Ja. Und na, es war ganz wunderbar. Also nachher haben sie natürlich dann gespielt. Aber dieser Anfang, wo es war wirklich so dieses Suchende, dieses Tastende. Und ja, ich glaube, das sind immer so Momente, wo dann auch das Publikum dieser Musik und diesen Moment des Entstehens dieser Sprache, ja, die man da miteinander hat oder sucht, ja, so intensiv mitkriegt wie sonst einfach nicht. Dass das Momente sind, da begeben sich alle sozusagen ohne Netz und doppelten Boden in die Situation. Das, ja. Vielleicht sitzt auch jemand im Publikum, der nicht gut mit Dunkelheit umgeht. Das ist für alle so ein bisschen, aber wir sind alle gemeinsam da in dem Moment. Ja. Und das ist so ein Moment von Nähe, der einfach dadurch entsteht, dass wir alle umeinander, dass wir alle voneinander wissen, dass es uns gerade ein bisschen komisch geht in einer Mischung aus Spannung, Unsicherheit und so. Und das ist unheimlich verbindend.
Ja, das ist schön. Und auch dieses, dass die Vorstellung, dass man einfach nur auf sein Gehör sich verlassen kann und einfach gar nicht sehen muss, was da passiert, weil sonst, wir sind immer umgeben von Klängen. Es läuft fast immer überall Musik, wo man hingibt. Und zum Teil ist es so ein selbstverständliches Untergrundrauschen, was man immer hat. Wo man ja auch auf die Qualität dessen, was da läuft, gar nicht wahrnehmen kann. Und dass man einfach mal bewusst einfach nur hört und auch wirklich gar nicht sehen muss währenddessen, da kann man sich nochmal so anders drauf einlassen. Und das, glaube ich, kann den Leuten wahnsinnig viel geben. Also ich stelle mir das auch total schön vor.
Ja, ich warte eigentlich auch, dass das noch in Hamburg mal umgesetzt wird. Bei welchem Festival oder in welchem Rahmen auch immer.
Also ich glaube, ich weiß, wo es umgesetzt wird.
Aha, darfst du schon verraten?
Ja, wir haben gestern ein relativ langes Treffen gehabt bei Tonali. Dann haben wir so ein bisschen mit so ein paar Leuten aus dem Quartier zusammengesessen, weil wir gerade überlegen, wie wir...
Aus dem Quartier Grindel und...
Unser kleiner Kielort, ja, mit dem Tonali-Saal hinten. Wir haben jetzt noch eine neue Fläche dazu. Wir haben gesagt, das Headlays mit seinen Salons, wir machen jetzt immer mehr Diskursformate. Wir haben so viel... Und wir arbeiten oft miteinander. Ich mache da drüben, helfe denen bei irgendwelchen Caterings oder die kommen mit dem Tonali-Café hierher. Ich habe auch schon eigentlich ein Konzert mit Pascal Schumacher drüben gemacht. Das ist dann wegen der Corona-Geschichte ausgefallen. Aber so, wir wollen eigentlich mehr noch zusammenarbeiten und wollen das hier noch sozusagen eher so campusmäßig einfach mal weiter denken, dieses ganze Thema. Und man kann da drüben in den Räumen viel machen. Und dieses, es uns eint ja die Suche nach den anderen Formaten, nach Formaten, die auch mal über das reine Konzert- und Performance-Thema hinausgehen, sondern auch nach Vermittlung, Bildung, Workshops, weitermachen, interdisziplinärem Miteinander arbeiten. Also das, keine Ahnung, vielleicht die Musiker auch einen Workshop eben mit einem Stadtplaner machen, ja? Oder mit einem Grafiker oder mit, nicht damit sie lernen, wie sie ihre Grafik machen, sondern wie so jemand denkt, wie so jemand arbeitet.
Ja.
Und dieses Impulse aus anderen Disziplinen, Disziplinen zu bekommen und denen die Arbeit einfließen zu machen oder danach Schnittstellen zu suchen. Was hat Gemeinwohlökonomie mit einer Jazzband zu tun oder mit einem Solisten, der auf Konzerttournee durch die ganze Welt die großen Opernhäuser bespielt? Können wir da mal miteinander ins Gespräch kommen, wie verändert das die Denke, die Arbeit? Ja. Und so solche Sachen haben wir angesprochen. Ja. Und ich glaube, dass wir diese Blind-Blind-Date-Geschichten hier höchstwahrscheinlich auch in Hamburg toll erleben werden können.
Sind wir gespannt. Ihr, liebe Hörerin, ihr werdet wahrscheinlich bemerkt haben, dass ihr vielleicht gar nicht so viele der Namen der Künstlerinnen kennt, die Tina Heine hier erwähnt hat. Das hat natürlich einen Grund, weil es sind fantastische Künstler, die man kennt, wenn man sich wirklich auseinandersetzt. Ich möchte auch nicht unterstellen, dass die Leute, die hier zuhören, keine Ahnung von Jazz haben. Aber worauf ich hinaus will, auf einen Satz, Tina, den du mal gesagt hast, im Rückblick auf das Ape Jazz Festival, wo du ja Ende 2015 aufgehört hast, Stars haben es beim Ape Jazz nicht gebracht. Stehst du dazu? Mhm. Stimmt das?
Ja, stehe ich dazu. Also so, ich weiß, dass wir diese Diskussion immer hatten, dass wir große Namen brauchen, damit die Leute Tickets kaufen. Und wir haben, ich glaube explizit, wir konnten eine Zeit lang auch mal so diese Ticket-Ausschläge, man kann ja gucken, wann besonders viel Ticket gekauft wurden oder irgendeine Ankündigung. Ja, und dann kündigst du Jamie Cullum an und dann werden aber nicht sofort 2000 Tickets verkauft, die im Stadtpark, wenn er spielen würde, sofort verkauft werden würden, wenn er eine Solo-Tour macht. Der Einzige, der wirklich, glaube ich, signifikante Ausschläge mal hatte, war Helge Schneider. Ja, ich glaube, weil das eine großmöglichste Menge so schaffte. Aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass das fürs erste Festival sicher geholfen hat. Aber ich habe ja schon relativ früh am ersten Festival angefangen, freie Bühnen mit Gabriel Coburger und auch John Hughes und solchen Leuten so zu produzieren, weil ich relativ schnell eigentlich gemerkt und gelernt habe, dass das Festival durch diese Kombination mit den Bühnen und dieser Einzigartigkeit der Konzerterlebnisse total viel Freiraum eigentlich verträgt. Da waren wir uns aber nie ganz einig. Ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass das Festival die großen Namen nicht braucht. Allerdings ist es natürlich auch schön, wenn man ein toller, großer Name, den man sehr schätzt und der dabei ist, super. Also es ist immer schön, wenn ein Festival das auch hat. Aber es interessiert mich selber persönlich weniger, zum Beispiel das große Namen, die eh öfter unterwegs sind.
Jetzt das ist die Gratwanderung. Ne? Ich glaube, du hast es selber mal irgendwann auch gesagt, so von wegen, die Leute kommen wegen der Reporter und bleiben für den kleinen Künstler um die Ecke so ungefähr. Da ist sicherlich was dran, dass man sich dann so mitreißen lässt oder man hat gar keine Lust weiterzugehen, bleibt da, wo man gerade eh sitzt und gemütlich ein Bier trinkt. Aber genau, es ist eben diese Gratwanderung. Du brauchst eine gewisse Zahl an Leuten, du brauchst eigentlich 15.000 Leute, glaube ich, für ein Ape Jazz, damit es wirklich profitabel wird. Problem, das Ape Jazz hat sich in den letzten Jahren, gab viel Soul, viel Pop, was ich gar nicht schlecht finde, weil es war viel, ich sag mal, Party. Ist natürlich nicht der Anspruch dahinter, aber zum Beispiel erinnere ich mich, 2019 war super Wetter. Manchmal möchte man dann auch gar nicht so, dann möchte man einfach eine schöne, angenehme Soulband. Dann hört man sich halt Kokoroko an und denkt, okay, irgendwie klingt alles gleich, aber es klingt total gut und total nett und das ist genau meine Stimmung jetzt.
Absolut, also ich finde auch überhaupt nicht, dass es irgendwie die ganze Zeit anstrengend sein muss oder sowas. Das war mir auch immer im Programmieren total wichtig, dass das alles so auch ein bisschen kreuz und quer geht. Also ich glaube, die Frage ist nachher immer der Gewichtung, ja? Wie viel habe ich von dem, ja? Also wie viel habe ich von dieser zwischenzeitlichen Auflösung mal? Und ich finde, ein Festival, was so eine Kraft hat und so eine Power hat und solche Flächen hat, das muss auch sehen, dass es viele dieser Flächen, dieser großen Flächen, wo die Leute mal gesehen werden können, den Leuten geben, die diese Bühnen sonst nicht haben. Also so, und dass man das wirklich stark macht, dass man ja jemanden in die Elbphilharmonie setzen würde, der niemals in die Elbphilharmonie kommen würde auf einer normalen Tour. Das macht aber mittlerweile die Elbphilharmonie, muss man sagen, das ist eigentlich eh gerade der falsche Spruch gewesen, weil die programmieren ja durchaus sehr viele Leute, die man überhaupt nicht in einem großen Saal so erwarten würde. Insofern also ziehe ich das Wort sofort zurück. Ja, also ich glaube, das ist am Ende ist es so ein bisschen, ist es die Gewichtung und ist auch das, was man irgendwie erzählt und die Kontinuität und die Arbeit mit und an den Künstlerinnen. Wir haben gerade auch Diskussionen mit mehreren Festivalveranstalterinnen darüber, ja, dass es irgendwie auch total wichtig ist, dass wir als Kuratorinnen so die Eitelkeiten ablegen. Diese Idee, alles muss bei mir zum ersten Mal sein und der hat schon da gespielt, wenn er dann bei mir spielt. Und also so, es gibt, das ist ja so eine Haltung, die ja eigentlich total bekannt und sehr gelernt ist. Jeder möchte was ganz Besonderes haben, was möglichst nur auf dem eigenen Festival ist. Da ist es piepegal, ob in Hamburg irgendjemand spielt, der später irgendwie 3 Monate später oder so in Salzburg spielt. Ja? Sondern dass ich irgendwie denke, wir müssen viel stärker auch international auch als Veranstalterin zusammenarbeiten, um die Leute, die jetzt gerade auf die Bühne gehören, so viel wie möglich spielen zu lassen. Ja, um auch dies wieder zu tun. Also, dass da auch Namen entstehen, die man sagt, ah, den schon wieder, den habe ich noch nie gehört, aber jetzt taucht er da schon wieder auf oder die taucht schon wieder auf. Das ist ja manchmal interessant, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man stolpert über einen Namen, über den man schon mal gestolpert ist, denkt man immer irgendwie, das muss was sein. Das ist Psychologie, wirst du wissen, als ehemaliger Psychologiestudent.
Absolut. Gerade, ich finde den Gedanken auch so schön, wenn man sich überlegt, ein Festival wie Ape Jazz, das an vielen Locations in einer Stadt stattfindet, ist ja auch eben, was wir vorher schon mal hatten, eine Chance, diese Musikrichtung größer zu machen in der Wahrnehmung der Leute. Und im besten Falle ist es so, dass dann Leute in Hamburg sagen, da war ich letztes Jahr, das war total schön, ich gehe da jetzt einfach wieder hin.
Ich kann dem vertrauen.
Das ist jetzt auch wieder schön, weil sonst ist es ja oft so ein gibt ja in sehr vielen Städten und Orten Jazz-Festivals und oft ist es was, was dann halt mal kurz so draufgesetzt wird und dann ist es auch direkt wieder weg und dann denken sich die Leute außenrum, ah, da war jetzt irgendwie Jazz, ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist, vielleicht war ich da, vielleicht auch nicht, aber dass man einfach die Veranstaltung und damit die Musikrichtung viel mehr bei den Leuten auch wieder etabliert und dass sie sagen, ah, das ist Jazz, ist was, was hier stattfindet und das ist mir auch bewusst, nicht nur, weil jetzt gerade Elbjazz ist, sondern generell. Und ich glaube, dass man vielleicht über so ein Vertrauen der Leute in das Format das auch schaffen könnte, dass sie einfach sagen, ich war da letztes Jahr, es war total schön. Ich habe die Namen überhaupt nicht gekannt, die da standen, aber es hat mir total gut gefallen.
Genau. Dazu kann ich gleich was sagen, weil das, als mir damals der Gedanke kam zu diesem Elbjazz überhaupt, das ist ja entstanden, weil ich hier diese kleinen Reihen in meinem Headless gemacht hatte und so. Und da war ja die Situation zu dem Zeitpunkt in Hamburg, dass es kaum etwas gab. Es gab wenig Jazzreihen, es gab das Birdland, es gab den Cotton Club, es gab die Abonnentenreihe im Liebermannsaal, das ist so steht da eh so für sich. Und Jazztag in der Fabrik, also ein paar eingeschworene Fans kannten die wohl, aber es war jetzt nicht ein präsentes Festival, was international irgendwie wahrgenommen wird, muss man einfach so sagen. Jazz Open auch total charmant und schön, aber auch, ja, nix. Also Hamburg war jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so die Jazzstadt oder so. Ja, der Studiengang, der einer der ersten war, der sich überhaupt gegründet hat für Jazz, war in Hamburg, ist mittlerweile einer der kleinsten gewesen zu dem Zeitpunkt. Und als ich darüber nachgedacht habe, das überhaupt so etwas in der Art zu machen, wo habe ich gesagt, ich möchte ein Festival machen, was so groß und stark ist, dass es behauptet einfach so, Hamburg ist eine Jazzstadt. Und wenn man es gut behauptet, dann wird es das auch. Es muss so eine Kraft haben, das muss so einen Wumms haben, dass das so rausstrahlt und ganzjährig rausstrahlt. Und wenn wir in 4-5 Jahren nicht geschafft haben, dass Elbjazz irgendwie so das Highlight eines ganzjährigen, lebendigen Jazzkalenders wird, dann hat es nichts gebracht, dann kann man es auch wieder zuschließen.
Ja.
Und das war wirklich so der Impetus bei der ganzen Sache. Und da sind wir dann auch dann zusammen mit Nina Sauer und als dann Carsten und Volkert alle reinkamen, dann ja auch gleich sozusagen groß eingestiegen und groß losgestartet. Und da war insbesondere mein Ansatz, dass ich ganz viel Partnerinnen mitnehmen wollte. Also ich war wirklich von Kunsthalle über Thalia-Theater, über Jazz, also jetzt auch außerhalb des Jazz, aber so innerhalb der Jazzszene auch überall unterwegs und habe nach Mitstreitern und Mitstreiterinnen gesucht. Ich muss dazu sagen, dass die Jazzszene so die am schwierigsten zu überzeugenden waren. Es war jetzt nicht, weder wollten die Jazzclubs irgendwie mitmachen auf dem Festival, ich dachte, machen wir eine Clubbühne.
Ja.
Sie wollte keiner so. Auch im Jazzbüro war die Zusammenarbeit nicht sofort vom ersten Jahr an eng oder so. Auch im NDR gab es keine Medienpartnerschaft. Die gab es erst, seitdem ich weg bin. Es gab am Anfang nicht sofort dieses, hey, du willst was machen, wir sind alle mit dabei. Es hat sich dann eigentlich erst so entwickelt. Aber gerade durch die Zusammenarbeit auch mit anderen Institutionen und anderen Disziplinen, anderen Häusern und dieser Ganzjährigkeit, sie versucht haben, mit Elbjazz immer anzudocken. Lange nach der Museen, Elbjazz ist dabei, spielen die Jazzbands in der Kunsthalle und in den Deichtorhallen. Keine Ahnung, also was immer irgendwie, Kurzfilmfestival, Kooperation, also immer irgendwie zu versuchen, da zu sein. Und dann die Elbjazz-Tracks-Reihe, die ich dann in der Halle 424 gestartet habe, war ja auch der Wunsch mit dem Namen, genauso wie du sagst, man hat den Namen und die Leute vertrauen dann dem Namen. Ja. Und es war ja auch dann irgendwie jedes Konzert immer bumsvoll. Das geht dann. Und dann hat sich wirklich, ich habe mit Wolf Kerschek mal ein Gespräch gehabt, der Leiter des Studiengangs da an der Hochschule für Musik und Theater ist. Und Wolf rief mich irgendwann mal an und meinte, hatte ich fast mal überlegt, ob ich Hamburg verlasse, weil es alles so schwierig ist und so wenig passiert. Und seit Elbjazz habe ich echt wieder Hoffnung, weil wir hatten durch diese Hochschulbühne ja, die wir uns dann ausgedacht haben, dass es diese Hochschulbühne gibt und dass das wirklich ein großes Projekt wird. Haben wir so viel Energie auch in die Studierenden gegeben, dass Wolf meinte, du, es haben sich so viele Bands gegründet in kürzester Zeit, weil man unbedingt auf dem Elbjazz spielen wollte, dass das unheimlich viel Energie in den Studiengang und in die Szene gebracht hat und das Selbstbewusstsein ist, glaube ich, auch tatsächlich durch Elbjazz und danach kam gleich Überjazz, hat sich dann gegründet und es ist dann so viel passiert, dass man auch sich dann zutraute, doch rein zu veranstalten. Dann fing die Fat-Jazz-Reihe an, dann habe ich Gabriel damals das Golem noch vermittelt, weil da wollte ich eigentlich rein, habe ich gedacht, da mach du lieber Fat-Jazz drin.
Ja. Und, ich finde, das hat eine absolute Strahlkraft.
Das hat so ein Selbstbewusstsein zurückgegeben,
glaube ich. Ich bin mit wegen diesen ganzen Sachen nach Hamburg gezogen vor 2 Jahren aus München.
Ja. Na, du, das glaube ich dir sofort. Und in Salzburg geht es mir natürlich ähnlich. Also Salzburg da bin ich auch gekommen und habe auch gedacht, von außen erstmal ist jetzt nicht Stadt, wo man in erster Linie an Jazz denkt, aber in Salzburg versuche ich natürlich ähnlich zu arbeiten. Es gibt zum Beispiel einen super Jazzclub da, das Jazzit. was ja auch viel Programm hat, aber was natürlich auch alleine dann nicht so eine Streitkraft hat. Und es gab im Land Salzburg natürlich Saalfelden-Festival. Also Saalfelden ist international groß bekannt und Jazz in the City kannte man da nicht so. Also kannte ich vorher zum Beispiel nicht. Das man so am Rande irgendwie mal mitgekriegt. Und jetzt ist auch da der Wunsch, nicht sozusagen das groß zu machen und super prominent, damit man das tollste Jahreshighlight ist, sondern wirklich diese Fläche dieses Festivals, genau wie du sagst, diese Kommunikationsfläche zu nutzen, um den Leuten unbefangen diese Musik näher zu bringen und zu sagen, kommt her, tut gar nicht weh, macht eigentlich Spaß, macht sogar Spaß, wenn man gar nicht genau versteht, was die da gerade machen, verstehe ich auch nicht.
Ja, man muss einfach nur neugierig sein und sich irgendwie drauf einlassen können.
Ja, total.
Wenn man diese Grundhaltung den Leuten dann nur schon vermitteln kann, dass das eigentlich alles ist, was es dafür braucht.
Aber das funktioniert in Salzburg, muss ich echt sagen, wunderbar. Und da muss ich sagen, das liegt vielleicht auch daran, dass Salzburg an sich ist einfach natürlich durch die Festspiele eine Stadt, die sich der Kultur verschrieben hat. Ja. Also die Kultur gehört einfach zur Genetik der Stadt, viel, viel mehr als in Hamburg. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist eine Stadt, die sozusagen auch aus der Kultur lebt. Ja. Und das wissen sie alle. Und es verbindet sich so mit den Menschen. Und ich finde das Publikum in Salzburg knaller. Also die Leute sind wirklich total aufgeschlossen und auch achtsame Zuhörer, neugierig und wirklich querbeet. Natürlich zusammen auch mit den ganzen Leuten, die anreisen so zum Festival. Die Stimmung, wenn du hast es erlebt, Jan, ist irgendwie angenehm. Oder? Die Leute sind echt irgendwie...
Es ist wahnsinnig entspannt. Natürlich, die Stadt ist klein, man kann alles zu Fuß erreichen. Man ist überall von Feld aus der einen direkt in die andere, tatsächlich wortwörtlich so ungefähr. Mhm. Es ist... Das ist herrlich, das ist wirklich schön. Ich möchte noch eine abschließende Frage, ein bisschen provokant natürlich auch zum Elbjazz. Wenn man dich anrufen würde und sagen würde, Tina, mach das Elbjazz wieder, du hast alle Freiheiten, du darfst alles machen, was du willst. Würdest du es machen?
Ich durfte es ganz alleine machen, es wäre meins. Ich durfte alles machen, was ich will.
Ja.
Wahrscheinlich. Würde ich es wieder machen? Ganz spontan würde ich jetzt sagen nein, weil ich gerade so busy bin, aber grundsätzlich habe ich so viel Potenziale noch da gesehen, die ich so gerne ausprobiert hätte. Und manchmal fehlt mir so ein bisschen dieses Rock'n'Roll, ja, diese große Produktion im Hafen, dieses Bühnenaufbauen im strömenden Regen und Gummistiefel, Schutzhelme, Windjacken, so. Wir sind ja in Salzburg doch mehr Indoor und so. Wahrscheinlich könnte ich mir das durchaus auch nochmal vorstellen. Ja, also so, wenn du so sagst, ja, ich glaube, wie gesagt, wenn mich heute jemand fragen würde, dann würde ich sagen, nein, weil ich bin jetzt echt gerade busy mit den Sachen, die da sind. Aber es ist einfach so eine tolle Spielfläche, dass es total spannend wäre, das zu machen. Frei von kommerziellem Zwang. Und Busbuden.
Ja,
dann bin ich sofort dabei.
Das wäre fantastisch. Ohne Sponsoren quasi. Eine Jazz Fusion, ein Fusion Festival als Jazz Festival.
Wir haben noch unsere große Abschlussfrage, Jan.
Die haben wir auch. Ich wollte eine Frage vorher noch stellen. Wie jazzbegeistert sind deine Töchter?
Ah, die sind jetzt nicht irgendwie die großen Jazzfans, die sich permanent irgendwelche Sachen runterladen, aber die. Doch, kennen viele Musiker und haben viele Lieblingsmusiker. Ich weiß, dass Hanna ist ein großer Fan von Pascal Schumacher, nachdem sie einmal, glaube ich, als Siebenjährige unter seinem Vibraphon gelegen hat. In der Kirche beim Konzert, ich glaube, es war in der St. Pauli-Kirche, rannte sie auf die Bühne und legte sich unter seinen Vibraphon.
Aber es ist ja auch ein einlullender, wunderschöner Klang.
Ja, das ist ganz, ganz wunderbar. Und es geht wirklich viel auch über die Musikerpersönlichkeiten. Also ich sage selber ja auch immer, ich buche eigentlich gar keine Bands oder Musiker, sondern ich buche Menschen. Also wenn die zu mir sprechen, dann habe ich Lust auf diese Menschen, dass die da sind. Ja, und dann fühle ich mich auch wohl in meinem Festival, wenn ich viele gute Menschen um mich herum habe. Und meine Töchter fanden das natürlich toll, dass sie sozusagen dann immer mit dem Pass, mit dem man sich überall frei bewegen kann, Backstage rumwuseln konnten. Und die haben einfach so viele Leute kennengelernt und mögen die einfach und verfolgen die auch. Und letztes Jahr hat Hanna den ersten Künstler auf meinem Festival gebucht, meine Tochter. Sie hat gesagt, ich muss Jesper Munk einladen. So ein feiner Kerl und das war super auf dem Festival. Und,
ja, toller Sänger, toller Gitarrist.
Super. Ja, wir haben uns auch gerade wieder getroffen in Hamburg, er kommt wahrscheinlich auch wieder. Also dann entstehen oft so Künstlerfreundschaften und Künstlerinnenfreundschaften. Und deswegen gibt es tatsächlich auch viele Musiker, die immer wieder aufs Festival kommen. Weil ich mag das so, dass wir dann gemeinsam an dem Festival und an der Stadt arbeiten.
Wir kommen so ein bisschen zum Ende und damit wir Tina nicht ganz überrumpeln, frage ich erstmal Steffi, welches Instrument bist du heute?
Ich bin heute ein Klavier, weil ich heute gerne ein Instrument sein möchte, das nicht nur einen Ton gleichzeitig spielen kann, sondern weil ich mich heute mehr akkordisch fühle. Ich möchte heute mehr, ich durfte gerade das erste Konzert mit meiner Band in einem Club mit Publikum wieder spielen, vorgestern im A-Train in Berlin, und habe es sehr genossen, in dieser großen Klangwolke, die meine Band erzeugte, zu stehen und zu spielen, und habe gemerkt, wie sehr mir das fehlt. Und deswegen möchte ich heute eine Klangwolke für mich oder auch für andere sein und möchte deswegen heute ein Klavier sein.
Und weil wir eben darüber gesprochen haben, denke ich, ich wäre gern ein Vibraphon. Ich fand ein Vibraphon immer schon toll. Ich bin ein großer Fan, weil da auch alles möglich ist. Du kannst so perkussiv sein und dieses Träumerische tatsächlich. Eben dachte ich, jetzt kommt die Sonne raus, jetzt hat es wieder zugezogen, jetzt ist es wieder melancholisch. Jetzt fühlt man sich eher so nach so ein bisschen melancholischen Blue Notes, die so ganz sacht dahin getupft.
Getupft?
Auf dem Vibraphon oder der Marimba. Ein schönes Instrument sind. Genau, und dann natürlich die Frage an unseren Gast Tina Heine.
Welches Instrument bist du heute?
Oder überhaupt, welches Instrument bist du? Wie du magst.
Ich glaube, wahrscheinlich bin ich ein Schlagzeug mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen, die überall auf dem Fußboden rumliegen und in irgendwelchen Pappschachteln und die unterschiedlich klingen und rasseln. Und man muss permanent darauf achten, dass die alle ins Klingeln kommen und dass aber keiner runterfällt dabei und so weiter. Das bin ich wahrscheinlich eigentlich. Ich glaube, ich wäre aber heute total gern einfach ein Kontrabass, der gestrichen wird und nur so ganz sanft und ruhig und beständig.
Zärtlich gestreichelt wird.
Und wissend sozusagen im Hintergrund und die Ruhe weckert und einfach sagt, alles wird gut. Ab und an zupfe ich mal diese Seite und diese. Und ich glaube, das wäre ich heute gerne.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, ein schönes Schlussbild, was wir hier vor Augen haben. Vielen Dank, Tina Heine.
Wir haben Vibraphon, Bass und Klavier. Versuchen wir dann.
Stimmt, das geht irgendwie.
Nein, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem ganzen Pensum.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke, Tina Heine. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann wirklich, ich glaube, ich hatte sie schon mal angekündigt als Gast, mit Mücke Quinkhardt.
Tatsächlich, Gast. Sie wird.
Oder ich meine, also dann, sie nimmt sich Zeit auf jeden Fall. Sie hat große Lust. Mücke Quinkhardt, Leiterin langjährig des Jazzbüros in Hamburg, hat früher in der Fabrik Dinge organisiert. Auf Kampnagel, hat sie mir gesagt, war sie sowas, so eine Art Intendantin, als es den Ausdruck noch gar nicht gab. Auf
studierte
Kampnagel.
Sportlehrerin.
Also da gibt es auch eine Menge zu bereden, eine ganz andere Sichtweise wieder auf...
Passionierte Marmeladenkocherin.
Großartige Brownie-Bäckerin, es gibt da viel, viel zu bereden. Wir freuen uns darauf. Danke, Tina Heine.
Danke euch, war toll.
Und
bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.